Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlichen Glückwunsch. Nein, nicht herzlich willkommen, sondern wirklich herzlichen Glückwunsch, denn ich glaube, dass das Wort Demut im Folgentitel einer Podcast-Folge nicht wirklich Begeisterungsstürme auslöst. Deswegen herzlichen Glückwunsch und natürlich auch herzlich willkommen. Aber herzlichen Glückwunsch, dass du dabei bist, dass du dabei geblieben bist, dass du gesagt hast, Mensch, ich höre mir das mal an. Denn ich bin mir dessen wirklich bewusst, dass Demut nicht unbedingt das Wort ist, das wirklich jemanden hinterm Ofen hervorlockt, geistlich gesehen. Und trotzdem ist es ein Wort, eigentlich viel mehr als ein Wort, das mich jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt. Und ich glaube, und ich bin zutiefst davon überzeugt, muss ich eher sagen, dass das, was im Titel steht, wirklich wahr ist. Ich glaube, Demut ist eine geistliche Wunderwaffe. Das Problem ist, wir verstehen Demut oft falsch. Je nachdem, aus welchem kirchlichen, christlichen Kontext, Sozialisierung du so herkommst, verbindest du mit Demut nicht unbedingt einen attraktiven, lebendigen, richtig schönen Glauben, sondern Demut wird oft gleichgesetzt mit so einer Bücklingshaltung. Also ich muss mich vor allem und jedem bücken, vor allem vor Gott natürlich. Ich muss im übertragenen Sinne natürlich so gebückt durchs Leben gehen. Ich darf keine Freude haben. Demut bedeutet, selbst das größte Leid noch dankbar hinzunehmen. In Klammern, eine große Kunst, wer das kann. Klammer zu. Demut bedeutet, maximal an Ostern ein kurzes Lächeln aufsetzen, wenn gerade das Evangelium gelesen wird, dass Jesus auferstanden ist. Aber ansonsten hat Demut, ich würde mal sagen, hat Demut echt ein Imageproblem. Und mit dieser Folge will ich eigentlich zwei Dinge tun. Ich will einmal das Image von Demut aufpolieren, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es geistliche Sprengkraft besitzt. Und zum Zweiten will ich dir genau diese geistliche Sprengkraft sozusagen mitgeben. Und das ist natürlich sehr positiv gemeint. Ja, Sprengkraft kann man jetzt sagen, oh, Bombe, Explosion. Nein, ich meine damit, dass Demut geistlich gesehen Kräfte freisetzt und in die Tiefe geht. Ich will jetzt nicht sagen, wie kaum ein anderes Wort oder kaum ein anderer Bereich des christlichen Glaubens. Das will ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass wir Demut irgendwie neu lernen müssen, vielleicht erstmal neu kennenlernen müssen. Und dazu will ich mit dir heute ein bisschen Bible Study betreiben. Also das bedeutet, wir werden uns einen Vers und zwei Texte anschauen, in denen Demut eine Rolle spielt. Und das sind lange nicht alle Texte. Du kannst natürlich in einer Konkordanz oder online in einer Suchmaschine, Bible Server oder anderen Online-Tools kannst du das Wort Demut mal eingeben und du wirst jede Menge dazu finden, jede Menge Bibelstellen. Aber ich will gar nicht so ausufernd alle möglichen Stellen nehmen, sondern ich werde gleich etwas machen und du wirst merken, warum ich ausgerechnet diese beiden Passagen nehme. Ich möchte mit dir über das Wort Demut oder demütig zu sein deswegen reden. Nicht, weißt du, weil ich dich jetzt irgendwie belehren will oder hier eine theologische Vorlesung halten will. Mein Podcast heißt Einfach Glauben. Und ich möchte mit meinen Podcast-Folgen dir helfen, wie ich es oft ja so sage, in einer immer komplizierter und komplexer werdenden Welt, Jesus im Alltag nachzufolgen. Und wenn du Christ bist und Jesus nachfolgst, dann, es muss nicht sein, aber dann kann es sein, dass du dich manchmal fragst, hey, wieso ist mein Glaube eigentlich oftmals so kraftlos oder so angefochten? Oder, boah, wenn ich ehrlich wäre zu mir, ganz viel Tradition, ganz viel, ja, das glaube ich halt, weil man so glaubt, aber wenig Power, wenig Leidenschaft. Und ich glaube, und ich bin überzeugt davon, dass Demut ein Schlüssel dazu ist. Auch wenn das natürlich erstmal komisch klingt, weil Demut ja eben nicht dieses Image hat von lebendig und leidenschaftlich und on fire und so. Aber oftmals im Leben ist es doch so, dass nicht die augenscheinlich oberflächlichen, an der Oberfläche zu sehenden Dinge, die sind, die wirklich Lösungen bringen oder die in die Tiefe gehen, sondern es sind die Dinge, wo man auch mal ein bisschen tiefer graben muss oder um über zwei, drei Ecken denken muss. Und genau das tun wir heute, wenn wir uns mit diesem Thema Demut auseinandersetzen. Und ich bin deswegen überzeugt, dass Demut eine Wunderwaffe ist, weil das Gegenteil von Demut, und das sagt die Bibel, und jetzt kommen wir gleich zu den Texten, beim Gegenteil von Demut versteht Gott keinen Spaß und wird dein Feind. Ich meine das wirklich so. Beim Gegenteil von Demut versteht Gott keinen Spaß und er wird dein Feind. Und also lass es uns nicht komplizierter machen, als es ist. Wenn Gott dein Feind ist, dann erwarte nicht von ihm, dass er dein Leben segnet, dann erwarte nicht davon, dass sein Glaube leidenschaftlich ist und voller Power und Elan, denn in Klammern, was ist denn dann dein Glaube, wenn Gott eigentlich dein Feind ist? Dann ist es nicht wirklich Glaube, dann ist es nicht wirklich Jesus nachfolgen, sondern vielleicht christlichen Ideen, christlichen Werten, Ideologien, Gedanken und so weiter, aber nicht wirklich Jesus leidenschaftlich nachzufolgen. So, jetzt habe ich so oft gesagt, dass wir über einen bestimmten Vers reden und so weiter. Vielleicht, wenn du die Bibel ein bisschen kennst, ahnst du auch schon, in welche Richtung es geht. Es geht um einen Vers aus dem ersten Teil der Bibel, der im zweiten Teil an zwei Stellen sehr exponiert zitiert wird. Und das sollte uns schon ganz generell die Alarmglocken schrillen lassen oder uns aufmerken lassen, wenn Texte aus dem ersten Teil der Bibel, aus, manche sagen auch Alten Testament, im zweiten Teil, im Neuen Testament zitiert werden. Das geschieht mit mehreren Versen aus dem ersten Teil der Bibel, aber lange nicht mit allen. Sprüche 3, Vers 34, das ist sozusagen O-Ton im ersten Teil der Bibel. Dort steht: Der Herr verspottet die Spötter, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Der Herr verspottet die Spötter, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Im Neuen Testament, im zweiten Teil, wird dieser Vers dann, wenn du die Luther-Übersetzung nimmst, und die ist also jetzt zumindest so in evangelischen Kreisen am bekanntesten, dort steht: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. So wird dieser Vers aus Sprüche 3 im zweiten Teil der Bibel an zwei prominenten Stellen, die ich gleich mit dir lesen werde, zitiert. Aber ich will zunächst kurz auf so ein, zwei Begriffe eingehen. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das Wort, das im Griechischen steht für widerstehen, heißt nicht einfach nur sich einem in den Weg stellen, ne, oder widerstehen, das heißt auch dagegen sein, sondern es ist ein Begriff aus der Militärsprache und also kann auch übersetzt werden, beziehungsweise es ist eher die Bedeutung dahinter, dass sich jemand zum Kampf rüstet. Willst du, dass Gott sich zum Kampf gegen dich rüstet? Lass es uns mal ein bisschen bildlich praktisch machen. Wir haben gerade viele, viele Kriege auf dieser Welt. Das also ist leider nicht erst seit heute so, das haben wir schon eine ganze Weile, aber im Moment werden sie halt medial auch sehr präsent dargestellt, wenn man an den Ukraine-Russland-Krieg denkt, wenn man an den Krieg im Gazastreifen denkt, wo jetzt Waffenruhe ist, wenn man an Nigeria denkt, an Sudan, wenn man an die Christenverfolgung denkt, an das, was im Kongo geschehen ist im September. Also es gibt viele Kriege. Und wenn sich eine Partei zum Kampf rüstet, dann bedeutet das, dass sie also entweder einen Angriff des anderen fürchtet oder zum Angriff gegenüber dem anderen übergeht. Und nun muss Gott nun wirklich keinen Angriff von uns Menschen fürchten. Und dann ist das Gegenteil der Fall. Und dann bedeutet es, dass Gott sich gegen dich zum Kampf rüstet. Hey, jetzt mal im Ernst, das kann doch keiner wollen. Das kannst du nicht wollen, das kann ich nicht wollen. Dass Gott sich uns in den Weg stellt, dass er uns widersteht, dass er sich zum Kampf gegen uns rüstet. Alter Schwede, das ist das Allerletzte, was wir gebrauchen können. Willst du nicht lieber auch Gnade, so wie ich? Wenn es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, ne? Oder Gott rüstet sich zum Kampf gegen die Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Wie schön ist das denn? Also ich will lieber Gnade, als dass Gott gegen mich kämpft. Und ich habe mir diesen Vers im Griechischen angeschaut, und beim Hochmut gibt es nicht viel zu, wie soll man sagen, zu diskutieren, wenn du sagst, ja, das könnte ja auch was ganz anderes gemeint sein. Nein, kann es nicht. Da steht einfach Hochmut im Sinne von sich über jemanden erheben, arrogant sein. Und hier natürlich im Blick gegenüber Gott, auch wenn das natürlich kompletter Unfug ist, hochmütig zu sein, geistlich im Blick auf Gott, aber wir tun's. Und da kommen jetzt die beiden Texte im zweiten Teil der Bibel ins Spiel. Und zwar sage ich dir erstmal die beiden Bibelstellen. Das ist 1. Petrus 5, 1 bis 9 und Jakobus 4, 1 bis 10. Diese beiden Texte schauen wir uns jetzt an. Wenn du eine Bibel hast und den Podcast so hörst, dass du nebenher lesen kannst, oder dir Notizen machst, super, aber keine Sorge, selbst wenn du gerade joggen bist, im Auto sitzt oder keine Ahnung was machst, dann kannst du trotzdem in den Shownotes nachher einiges sehen und lesen. Also keine Sorge, bleib dran. Und ich will jetzt erstmal den ersten Text mit dir anschauen, 1. Petrus 5, Vers 1 bis 9. Nochmal, es geht darum, die Frage oder die Aussage, Demut ist eine geistliche Wunderwaffe. Und unter diesem Gesichtspunkt schauen wir jetzt mal die beiden Texte an. Wir fangen mit 1. Petrus 5, 1 bis 9 an. Diesen Text lese ich nach der Luther-Übersetzung. Keine Sorge, nachher lese ich nach der Neues-Leben-Übersetzung den Jakobus-Text. Aber 1. Petrus 5, 1 bis 9 lese ich jetzt mal nach der Luther-Übersetzung. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Ich bin immer Fan davon und bin überzeugt davon, dass es gut und wichtig ist, für ein Erstverständnis von einem Text ihn einzuordnen, ihn im Kontext zu lesen oder die Aussagen im Kontext zu sehen und zu schauen, was ist eigentlich der große Rahmen dieses Textes. Und hier ist ja offensichtlich, dass Petrus an die Gemeinde schreibt. Er schreibt an die Ältesten, er bezeichnet sich als Mitälteste, es geht um die Jüngeren. Es geht darum, wie die Ältesten die Herde Gottes weiden sollen, also die Gemeinde weiden sollen, die ihnen anbefohlen ist. Also, dass sie es nicht aus Zwang machen, sondern freiwillig, dass sie es von Herzen gerne tun, dass sie nicht irgendwie Gewinn daraus ziehen, egal welcher Art jetzt. Sie sollen nicht herrschen, sondern sie sollen Vorbilder sein. So, also Petrus schreibt diesen Text als Gemeindetext im Gemeindekontext. Und hier geht es um verschiedene Generationen, aber auch Hierarchien in der Gemeinde. Und wenn du jetzt also diesen Text erstmal als Gemeindetext liest, dann geht es darum, dass die Generationen sich gegenseitig ehren und Leiterschaft anerkannt wird. Genauso aber auch, dass Gemeindeleitung in einem guten Sinn geschieht. Eben, ich habe es ja gerade gesagt, freiwillig, von Herzen gerne, kein Gewinn damit machen. Also Gewinn auch im Sinne von Ansehen oder so, ne? Also du kannst ja, ich meine, heute, die Bibel ist ja extrem prophetisch aktuell. Du könntest ja heute, und keine Ahnung, wahrscheinlich passiert das sogar, du könntest ja heutzutage als Pastor, als Hirte, wenn du jetzt Megachurch hast oder eine bekannte Kirche und hast auf Instagram einen guten Account oder YouTube, könntest du damit Geld machen. Durch gewisse Einnahmen, Werbeeinnahmen und dergleichen, Kooperationen oder was auch immer, könntest du Gewinn machen. Und das ist ja erstmal nicht falsch, aber es soll nicht die Motivation sein. Also falls du dich fragst, hä, wie soll man als Gemeindeleiter Gewinn machen, das wäre in unserem heutigen digitalen Zeitalter sehr, sehr einfach möglich. Aber es geht eben in allererster Linie darum, dass hier eine Gemeinde funktionieren soll. Und das Interessante ist jetzt, dass in Vers 5b steht oder in der Mitte von Vers 5, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Also Petrus spricht hier die Ältesten und die Älteren an, genauso aber auch die Jüngeren in der Gemeinde und sagt dann, alle sollen sich mit Demut bekleiden. Sonst, wir haben es ja gelesen, widersteht Gott den Hochmütigen oder rüstet sich zum Kampf. Aber wie soll man sich mit Demut bekleiden? Und was ist überhaupt Demut? Was Demut ist, ist vielleicht in manchen, ja, wie soll man sagen, Teilen der Christenheit sehr umstritten. Ich finde es nicht schwierig. Zu leben, ja, aber nicht zu definieren. Demut bedeutet, ich ordne mich Gott unter. Das ist Demut. Ich ordne mich Gottes Willen unter. Wenn ich eine Reaktion habe auf etwas, die nicht gut ist, ordne ich mich dem Willen Gottes unter und lasse es sein. Ey, lass das mal ganz praktisch werden. Lass das mal ganz praktisch werden. Du bist in einem Gespräch oder in einem Zusammenschluss mit ein paar Leuten, sei es beruflich ein Meeting oder privat, hängt dir einfach so zusammen ab oder so. Und dann wird etwas gesagt, was ja nicht schlimm sein muss, gar nicht, ne? Aber du könntest jetzt versuchen, dich in einem besseren Licht darzustellen. Oder, keine Ahnung, wenn es irgendeine Diskussion ist, bei der es um dich geht, könntest du alles Mögliche rechtfertigen. Aber vielleicht sagt Gott auch, nee, lass mal. Lass mich mal für dich kämpfen, du musst es gar nicht machen. Halt da mal den Mund in so einem Moment. Das ist gar nicht so easy. Demut bedeutet, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Und das schauen wir uns gleich noch konkreter an. Keine Sorge, das war jetzt nur so ein kleines Beispiel. Ich will dir damit sagen, dass Demut bedeutet, dass ich meinen Willen Gott wirklich ausliefere. Das, was ich will, das, was ich tue, das, was ich entscheide, das, was ich ausspreche, das soll sich dem Willen Gottes unterordnen. Und es klingt jetzt in der Theorie so nice, aber das ist nicht einfach. Und ich glaube, dass wir es sehr, sehr oft nicht tun. Ich will dir einfach mal ein paar Gedanken rund um Gemeinde mitgeben, ja, weil der Text 1. Petrus 5, der ist ja im Gemeindekontext geschrieben und deswegen nähern wir uns dem Thema Demut mal über den Weg der Gemeinde an. Nachher bei Jakobus 4, bei dem Text, da wird es auch nochmal viel, viel konkreter, beziehungsweise nach diesen beiden Texten werde ich dir dann ganz praktische Beispiele geben oder ja, Anreize, Aufforderungen, wie auch immer. Also, wie kann es aussehen im Kontext von Gemeinde? Wir werden ein Beispiel im Neuen Testament, vor allem wenn du die Paulusbriefe liest, nimm zum Beispiel Kolosser 3 einfach mal. Dort werden wir aufgefordert, dass wir gemeinsam beten, dass wir uns gemeinsam ermahnen, dass wir gemeinsam geistliche Lieder singen. Also, dass wir gemeinsam in der Gemeinde etwas tun. Wie oft tust du das? Wie sieht deine Teilnahme an Gebetstreffen aus? Ich meine, Gottesdienst, okay, das ist ein No-Brainer, aber wenn du in deiner Gemeinde Gebetsmeetings hast, egal welche Art, ob das jetzt online ist, ob das offline ist, spielt alles keine Rolle. Wir werden so oft aufgefordert. Wirklich, ich müsste mal überlegen, ob ich das mal zähle. So oft aufgefordert, dass wir gemeinsam beten, die Einheit suchen. Wie oft tust du das? Oder wie oft denkst du, ach nee, kein Bock, Sofa ist irgendwie doch verlockender, es kommt Champions League oder Mädelsabend oder der Grill ist gerade an, aus Versehen ist der Grill angegangen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Also, verstehst du, wir haben viele Ausreden und wenn wir ehrlich sind, sind die doch alle Nonsens. Die haben doch geistlich überhaupt gar keine Kraft. Die haben geistlich gar kein Gewicht. Ein zweiter Gedanke ist, schon im Schöpfungsbericht sagt ja Gott zum und über den Menschen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ja? Und dann schafft er ein Gegenüber, dann schafft er Eva. Okay, für mich ist ziemlich deutlich, wenn der Mensch ganz allgemein nicht alleine sein soll, dann soll er es doch auch nicht im Glauben. Dann soll er es erst recht nicht als Christ. Wie wichtig ist dir die Gemeinschaft mit anderen Christen für deinen Glauben? Entschuldigung. Wie wichtig ist dir die Gemeinschaft mit anderen Christen für deinen Glauben? Oder sagst du, boah, nee, ey, komm. Oh, die nerven. Ja, natürlich nerven sie. Meine Güte, ich bin Pfarrer, ich weiß, wovon du redest. Natürlich nerven sie. Christen nerven genauso wie Nicht-Christen. Menschen, mit denen du zusammen bist, nerven immer. Weil es immer so ist, wenn mehrere Menschen auf einem Haufen sind, dann gibt es ein paar, die dir nicht so schmecken, nicht so gut liegen, nicht so deine Wellenlänge sind. Na klar, das ist im Fußballverein genauso. Das ist in der Klasse, wenn du Schüler bist, genauso. Wenn du auf der Arbeit bist, in deiner Abteilung oder wo auch immer du arbeitest, ist genauso. Lass doch solche Ausreden nicht für die Gemeinde gelten, wenn du gleichzeitig aber auch in die Schule gehst oder zur Ausbildung oder arbeiten gehst. Merkst du was? Das Problem ist ja, dass wir bei Gemeinde keine Konsequenzen vermeintlich zu fürchten haben. Wenn du nicht mehr zur Arbeit gehst, weil du deinem Chef sagst, boah, hey Chef, sorry, die anderen, die nerven mich einfach so dermaßen, ich komme jetzt nicht mehr, dann hast du relativ schnell ein Problem. Wenn du in die Schule gehst und zu deinem Lehrer sagst, boah, ich habe keinen Bock mehr, meine Klassenkameraden, ey, die gehen mir so auf den Keks, ich bleib daheim. Ja, du wirst schnell ein Problem haben. In der Gemeinde tun wir das aber ganz schnell. Nur, und jetzt kommen wir zurück zu Demut, nur ordnen wir an der Stelle unseren Willen eben gerade nicht Gott unter. Ganz wichtig, mir geht es nicht darum, dass du deinen Willen Menschen unterordnest oder deinem Gemeindeleiter, Pastor oder Pfarrerin. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es darum, dass Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und es gibt auch so viele Stellen im Neuen Testament, in denen wir aufgefordert werden, unseren Glauben in Gemeinschaft zu leben. In dem Moment, wo du dich dagegen entscheidest, entscheidest du dich gegen Gottes Willen. Und das ist Hochmut. Das ist nicht mehr Demut, das ist Hochmut. Oder wir singen so oft Lieder, weißt du, wie ich gebe dir alles, Jesus, oder mein ganzes Leben. Ja, ist ja, ich wollte jetzt schon anfangen zu singen, aber ich glaube, dann würde der Podcast gesperrt werden oder so, wegen Schmerzensverursachung und so. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Okay, wie sieht's mit deiner Zeit aus? Wie viel setzt du dafür für Gottes Reich ein? Oder wie sieht es aus mit deinem Geld? Ich meine gar nicht mal nur das Geld, das du hast, sondern die Sicherheit, die du darauf aufbaust oder zumindest meinst aufbauen zu können. Der Deutsche ist ja echt komisch, ne? Also der Deutsche redet ja sogar lieber über Sex als über Geld. Wir haben ein komplett gestörtes Verhältnis zu Geld. Also mit wir meine ich natürlich all die anderen jetzt, nicht uns, die wir diesen Podcast hören. Ich glaube wirklich, wir sind da echt durch. Wir müssen da noch so viel lernen. Und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir selbst als Christen meinen, wir hätten dieses Ding namens Geld in der Hand. Und wenn das dann mal so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann führen wir ein relativ sorgenfreies Leben. Aber es ist ein Trugschluss. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich wundere mich immer wieder, wie sehr auch Christen ihr Herz vielleicht nicht ganz, aber so ihre Lebensführung vom Geld abhängig machen. Also, weil ich so und so viel Ausgaben habe, weil mein Kontostand so und so aussieht, weil ich nur so und so viel zur Verfügung habe, deswegen. Als ob das Geld unser Gott wäre. Also wenn du das nächste Mal in der Gemeinde das singst, ich gebe dir mein ganzes Leben oder irgendwas so in diese Richtung, dann mach's auch. Ich schaue mir dir einen zweiten Text an, Jakobus 4, 1 bis 10, ich lese den Text nach der Neues Leben Übersetzung. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne und tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Meint ihr, die Schrift sage umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen, und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Der Text ist auf den ersten Blick ein bisschen Depri, ne? Reinigt eure Herzen, ihr Zweifel, klagt und trauert, seid traurig, statt zu lachen, und niedergeschlagen, statt euch zu freuen, und so weiter. Was hier gemeint ist, ist, was in Vers 8 steht, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Kehrt um, tut Buße. Das ist nicht in. Du kriegst keinen Sonderpreis, keinen Publikumspreis, wenn du über Demut, Hingabe, Umkehr etwas sagst oder schreibst. Wir wollen lieber die Hochglanz-Reels auf Insta sehen mit perfekt gestylten Predigern, Worshippern, Gemeinde, perfekter Bühne und meinen dann, wow, das ist Gemeinde, das ist Glaube. Nein, es ist nicht. Also es ist ein Teil davon. Aber ein großer Teil ist, dass wir umkehren, dass wir unsere Schuld anerkennen und dass wir keine Freundschaft mit der Welt schließen. Nur jetzt Achtung, Achtung. Je nachdem, in welchem Gemeindekontext du groß geworden bist, hatte das, also dieser, wirklich dieser Abschnitt, aber auch andere Abschnitte in der Bibel, zur Folge, dass es heißt, du darfst als Christ keine Nichtchristen als Freunde haben. Du darfst nur in deiner frommen Bubble unterwegs sein. Und das ist Quatsch. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Denn, aufwachen, falls du gemeint bist, in Vers 4 heißt es, ihr Ehebrecher. Dabei ist er aber gar nicht von Ehemännern und Ehefrauen die Rede, sondern von Christen. Und die Gemeinde wird ja als Braut Christi bezeichnet. Die Beziehung zwischen den Menschen und Gott, die ist so intim, so tief, dass sie mit einer Ehe verglichen wird. Und dort, wo wir Dinge dieser Welt wichtiger erachten als Gott, dort agieren wir im Prinzip wie Ehebrecher. Wenn ich verheiratet bin, dann ist mein Ehepartner, menschlich gesehen, ja, mein Ein und Alles. Dann habe ich nicht außerhalb von meinem Ehepartner zu suchen nach einem anderen Partner, der klüger ist, der jünger ist, der hübscher ist, whatever. Nein, das ist mein Partner. Und so ist es gemeint. Natürlich darf ich als verheirateter Mann mit Frauen reden. Und als verheiratete Frau darfst du auch mit anderen Männern reden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Genau das ist hier gemeint. Du darfst natürlich den Kontakt haben. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und wir sind dazu geschaffen, dass wir eine tiefe, innige Beziehung mit Jesus leben und nicht mit so vermeintlichen oder mit Dingen, die uns vermeintlich irgendwas was bringen. Und dieser Text, Jakobus 4, hier im Jakobusbrief, den finde ich, also wirklich, wirklich challenging, weil da steht in Vers 6 wird ja dieses Wort zitiert, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade, oder eben nach der Luther-Übersetzung, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und dann steht in Vers 7, deshalb ordnet euren Willen Gott unter. widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Was ich daraus schließe ist, dass Hochmut und Hochmut und ein sich Gott widersetzen immer die Folge dessen ist, dass der Teufel in unserem Leben irgendetwas durcheinander bringt. Ich komme gleich auf ganz praktische Dinge in deinem Alltag, dann wirst du das merken. Es muss gar nicht so sein, dass wir selber sagen, oh, jetzt stelle ich mich Gott in den Weg. Ich glaube, das tun die wenigsten. Sondern der Teufel schafft es immer und immer wieder, in uns Dinge hervorzuholen oder Dinge vermeintlich wichtig zu machen, die gar nicht wichtig sind und im Gegenteil, die Gott widerstehen. Und deswegen steht in Vers 7, deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Das ist schon crazy, wenn wir uns Gottes Willen unterordnen. Und das bedeutet für mich eben Demut. Das bedeutet nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus war im Garten Gethsemane, du kannst es nachlesen, die Passionsgeschichte vor seiner Kreuzigung, als er im Garten Gethsemane betet, sagt er, je nach Übersetzung, die du jetzt hast, dass er sich wünscht, dass dieser Kelch an ihm vorbeigehen soll, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sagt er zum Vater im Himmel. Und genau das ist im Prinzip Demut, dass wir uns Gott wirklich ausliefern und sagen, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen, Jesus. Dein Wille soll geschehen. Und jetzt will ich diesen letzten Text oder diese Verse, die ich gerade gelesen habe, dass wir uns Gottes Willen unterordnen und so dem Teufel widerstehen, einfach mal nehmen und mit dir so ganz, ganz konkrete Dinge anschauen in deinem Leben, in deinem Alltag. Und du überlegst einfach mal, was davon ist jetzt für dich dran? Welcher dieser Bereiche, wo merkst du quasi, aua, ja, da ist was, okay? Ich nimm noch einen Schluck Cappuccino. Der wird sonst kalt. Das kann man ja nicht zulassen. Also, los geht's. Fangen wir einfach mal an mit so einer Frage wie rede ich über andere? Wie rede ich über andere? Ich bin sehr ehrlich mit dir, weil ich ja genauso mit dir im Boot sitze. Mich hat das vor einiger Zeit ziemlich getriggert, als mir das jemand mal gespiegelt hat, wie ich über andere rede, vor allem über andere Kirchen, Gemeinden, die nicht so toll sind wie meine. Und du merkst schon, ich war ein ziemlicher Idiot. Aber das passiert ganz schnell. Das passiert ganz schnell. Wir sind ja so überzeugt von dem, was wir tun, und es ist ja auch in Ordnung. Aber wenn ich anfange, mich über andere zu erheben, zu meinen, ich wäre besser als andere, dann habe ich ein Problem. Wer sagt denn das, dass ich das bin? Und abgesehen davon, was kann ich mir davon kaufen? Ey, nicht mal ein Wassereis. Also mal ganz schlicht, wie rede ich über andere? Nimm deine Arbeitskollegen, nimm deine Nachbarn, vielleicht im Verein Leute, in der Gemeinde. Oh, Gemeinde. Haha. Wie redest du über Menschen in der Gemeinde? Wie redest du über sie? Weißt du, dass du dich aufregst, dass dir nicht jeder also liegt und du nicht mit jedem befreundet bist, ist alles okay, das ist alles nicht die Frage. Darum geht es mir nicht. Sondern mir geht es darüber, wie rede ich über andere? Erhebe ich mich über sie? Erhebe ich mich über sie? Denke ich, ich wäre was Besseres? Oder nächste Frage, wie denke ich über mein eigenes geistliches Leben? Natürlich sollen wir nicht trennen zwischen geistlichem Leben und normalem Leben, aber wie lebe ich meine Beziehung zu Jesus und wie denke ich darüber? Denke ich, ey, ist alles super, ich bin Megachrist und läuft, passt alles? Also so ähnlich wie im zweiten Teil der Bibel, ne, Jesus im Tempel, der Zöllner, der sich an die Brust schlägt und sagt, also als Zeichen der Buße, der Umkehr, Gott sei mir Sünder gnädig, und der Pharisäer dasteht und sagt, ey, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie der. Welcher von den beiden wärst du? Welcher von den beiden wärst du? Oder ich habe es vorhin schon mal angedeutet und jetzt nenne ich dir noch ein paar weitere Beispiele. Wenn ich solche Lieder singe, ne, mein ganzes Leben gebe ich dir, ich gebe mich dir ganz hin oder egal, wie man auch immer das nennt. Was bedeutet das für meine Zeit? Wie sehr ordne ich meinen Kalender Gottes Willen unter? Was bedeutet das für mein Geld? Wie sehr ordne ich meinen Umgang mit Geld Gottes Willen unter? Was bedeutet das für meine Sexualität? Wie ich Sexualität lebe? Ordne ich sie Gottes Willen unter? Was bedeutet das für mein Engagement in der Gemeinde? Ordne ich das Gottes Willen unter? Oder ich sage jetzt mal ein bisschen böse in Klammern. Naja, oder kriegt halt die Gemeinde einfach noch so ein bisschen Zeit, die übrig ist? Denn, aber dazu müsste man wahrscheinlich mal eine eigene Podcast-Folge machen, denn lass mich dir eins sagen. Ich habe vorhin gesagt, die Gemeinde ist die Braut Jesu. Wenn du in der Gemeinde mitarbeitest, arbeitest du ja nicht für den Pastor, für deinen Bereichsleiter, für deine Mitarbeiter oder so, sondern du arbeitest mit und für Jesus. Was bedeutet das alles für deine Beziehungen, Freundschaften? Was bedeutet das für mein Anerkennen von Leiterschaft in der Gemeinde? Was bedeutet das für mein Urteilen und Richten über andere? Was bedeutet das, wenn ich Jesus mein ganzes Leben gebe? Keine dieser Fragen ist angenehm, aber glaub mir eins, der Einzige, der sich über Hochmut bzw. darüber freut, dass wir nicht demütig sind, ist der Teufel. Von dem hatten wir es ja in beiden Texten übrigens. Sowohl in Jakobus 4 als auch in 1. Petrus 5 ist beides mal vom Teufel die Rede. Also einmal Jakobus 4, Vers 7, deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel und der wird euch verlassen. Und in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Spannend, oder? Dass in beiden Texten, wo von Demut die Rede ist, auch vom Teufel die Rede ist. Und das ist für mich das ist für mich nicht verwunderlich, denn Demut ist so angefochten, weil sie eben eine Wunderwaffe ist. Denn Demut heißt nichts anderes, als dass du wirklich aus tiefstem Herzen sagst, ich brauche dich, Jesus. Im Blick auf all die Dinge, die ich gerade genannt habe, weil ich weiß, dass ich es nicht in der Hand habe und keine irdischen Sicherheiten mir auch nur ansatzweise helfen können. Und deswegen ist Demut eine Wunderwaffe, weil die Bibel lehrt uns, wer demütig ist, dem schenkt Gott Gnade, unverdiente Gnade. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gnade ist, wir bekommen, was wir uns nie verdienen könnten. Barmherzigkeit ist, wir bekommen nicht, was wir verdient hätten. Aber Gnade heißt, wir bekommen, was wir niemals verdienen könnten. Niemals, weil es einfach nicht geht. Ewiges Leben, Erlösung, Befreiung, Liebe, Hoffnung, all diese Dinge, die können wir nicht machen, die können wir nicht produzieren, das geht nicht. Aber durch Gottes Gnade bekommen wir sie geschenkt. Und ich will mehr und mehr diese Gnade, denn ich weiß, an ihr liegt alles, mein ganzes Sein. Ich will Gott nicht im Weg stehen und ich will auch nicht, dass er sich gegen mich im Kampf rüstet. Ich will ihn als Vater, als Freund. Ich will ihn als den, der mir gnädig ist und mir seine Gnade erweist und durch seine Gnade Wunder geschehen. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, in denen von Gnade die Rede ist und du wirst sehen, dort, also kannst du auch machen, online, ne, in eine Bible-Tool einfach mal Gnade eingeben und Bibelstellen zur Gnade lesen und du wirst sehen, wow, Gnade und Wunder, die hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen. Und deswegen ist Demut eine Wunderwaffe, denn Demut setzt sozusagen Gnade frei. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Dort, wo wir demütig sind, wo wir unseren Willen Gott unterordnen, in all diesen Bereichen, die ich dir gerade genannt habe, und es gibt ja noch andere Bereiche, aber dort, wo wir eben sagen, oh, wir sind mal ehrlich zu uns selber, ich will wirklich mein ganzes Leben Jesus unterordnen, genau dort, wo wir das tun, setzen wir Gnade frei. Und natürlich Natürlich gibt es Vergebung. Natürlich ist keiner von uns perfekt. Natürlich leben wir in einer gefallenen Welt. Die Sünde ist immer noch strukturell herrschend über uns, dass wir nicht sagen können, ey, wir sind frei von Schuld, wir kriegen das jetzt alles gebacken. Nein, das schaffen wir nicht. Das geht nicht. Aber deswegen gibt es ja Gnade. Deswegen gibt es ja Gnade, weil Gott dir und mir gerne vergibt. Gerne vergibt. Und deswegen ist Demut eben für mich diese Wunderwaffe, weil sie Gnade freisetzt und an der Gnade hängt alles. Und ich glaube, ich habe das anfangs gesagt, dass das so ein Thema ist oder so ein Bereich ist in der christlichen, ja, wie soll man sagen, christlichen Lehre oder in der Verkündigung, die ist nicht cool. Wie gesagt, das Wort Demut in der Podcast-Folge ist jetzt, glaube ich, wirklich nicht das, was die Leute echt begeistert. Also so blüht dein Leben auf, so erlebst du Wunder, so wird dein Glaube stark oder so. Ne? Das sind so die Themen, die man bringen müsste, ja, wenn man an der Oberfläche kratzt. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir uns mit dem Thema Demut beschäftigen und das vor allem auch leben, in eine Tiefe kommen, die Gott ehrt und die unser Leben wiederum sehr, 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 sehr erfüllt und wirklich stark macht. Ich weiß, das war heute ein bisschen starker Tobak, so ein bisschen Schwarzbrot, ne? Nicht nur ein bisschen Weißbrot, nachdem man gleich wieder Hunger hat oder so, sondern das muss man erstmal ein bisschen verdauen. Ganz viel Bible Study heute, oder was heißt ganz viel, aber wir haben uns sehr viel um biblische Texte gedreht und das war mir auch wichtig. Ich hoffe, dass dich diese Folge, ich wollte jetzt schon sagen, trotzdem, dass sie dich inspiriert. Und dass sie dir hilft. Ich hoffe, dass sie dir hilft, deinen Glauben zu leben, Jesus im Alltag zu erfahren und in der Nachfolge gestärkt zu werden. Und wenn dem so ist, dann leite diese Folge gerne weiter. Verlink den Podcast oder im Speziellen diese Folge und teile sie. Das würde mich riesig freuen. Ebenso würde es mich auch freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Einfach Glauben. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Und Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.